Mein Name ist Tore. Du hast es bereits gesagt, ich komme aus der Basis in Mainz. Das ist meine wundervolle Frau Gabi. Und habt ihr einen Applaus für sie? Ja, das ist cool. Sie ist die Beste. Sie muss nichts tun, um einen Applaus zu bekommen, denke ich. Aber das tut sie. Sie ermutigt mich ohne Ende. Hey, es ist gut, hier zu sein. Das letzte Mal war ich, glaube ich, hier im Februar, hat mir jemand erzählt. Kann das sein? Februar irgendwann in diesem Jahr? Und ich muss wirklich sagen, das Coole ist, wenn man mit einem gewissen Abstand wieder zurückkommt, dann sieht man, was die Veränderung, das Delta ist so groß. Man sieht, was hat Gott getan. Und ich muss sagen, das ist gewaltig, was Gott gemacht hat in der Zeit von Februar bis heute. Ich glaube, Gott hat wirklich Dinge aktiviert. Die erste Reihe ist komplett gefüllt. Das ist so powerful. Der Lobpreis ist so großartig. Ich finde es so super. Ich bin sicher, das ist erst der Anfang. Gott will noch viel mehr tun. Amen. Und ihr wisst ja, Ermutigung ist nicht schlecht, den Pastor zu ermutigen. Dann wird es auch nicht ganz so langweilig während der Predigt. Und das Zweite ist, hey, wenn du etwas glaubst, im Glauben empfängst, dann heißt es in der Bibel, dass wir es empfangen mit unserem Herzen, aber dass wir es auch bekennen müssen mit unserem Mund. Und wenn du sagst Amen oder ja oder cool, was auch immer du sagst, damit nimmst du es und empfängst es in deinem Herzen, nicht nur mit deinem Kopf. Amen? Amen, Amen, ihr Lieben. Heute würde ich gerne, also erstmal, ich habe heute Morgen eine SMS bekommen von Pastor Frank und Ramona. Es geht Ihnen gut, sagen Sie. Und er hat geschrieben, ich soll machen, was ich will. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich denke, da ist ein Prozess, den Gott mit euch am Start ist. Und ich will gerne in diesen Prozess, ich will ihn ehren, was Gott gerade tut und will einfach versuchen, da auch sensitiv zu sein und da rein predigen heute. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Paul war letzte Woche da und Paddy war vorletzte Woche da. Und die haben mir erzählt, dass es richtig cool bei euch war. So mal Feedback ist auch gut zu hören, dass sie richtig Spaß hatten mit euch. Und dass Gott hier richtig am Start ist, Menschen ihr Leben Jesus geben, so wie es sein sollte in der lebendigen Gemeinde. Amen. Amen. So, ich möchte auch kurz sagen, Pastor Arthur Kern ist hier. Ich weiß nicht, den kennt ihr bestimmt. Ich freue mich total, dich hier zu sehen. Habt ihr einen Applaus auch für ihn? Ist der Hammer mit seiner Frau. Ist mega cool. Und ich habe zuerst verstanden, vorhin, ihr habt einen Wirtag, ne? Das Erste, was ich gehört habe, ich habe nicht hingeguckt auf die, ich habe Biertag verstanden. Ich dachte so, das ist mal innovativ, ne? Das ist mal was ganz Neues, du. Aber dann habe ich herausgefunden, okay, es geht eigentlich um einen Wirtag. Warum nicht? Mein Thema heute Morgen lautet: Stärke unseren Glauben, dann diene. Oder mach mich stärker, dann diene. Mach mich stärker, dann diene. Und mein Text, ich gehe direkt in den Text. Ui, das sieht. Gut. Vielleicht irgendwas schiefgelaufen mit dem Importieren. Ist nicht ganz drauf, ne? Gut, nicht so schlimm. Hört einfach gut zu. In Lukas 17, ab Vers 5, eines Tages sagten die Apostel zum Herrn: Stärke unseren Glauben. Wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, antwortete der Herr, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm, leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was wir zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Und der Knecht hat dafür noch nicht einmal Dank zu erwarten, denn er tut nur seine Pflicht. Wenn ihr mir gehorcht, sollt ihr auch sagen, wir haben keine besondere Anerkennung verdient, wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Das ist schon, ja, der Text ist da, ist der Hammer, oder? Das ist ein Abschnitt, über den wird nicht so arg viel gepredigt, ist mir aufgefallen. Ich weiß gar nicht warum, weil er ist so ermutigend und powerful. Spricht er auch hoffentlich schon in dein Herz? Ich bin sicher, Gott möchte heute zu unseren Herzen sprechen. Nicht zu unserem Kopf, nicht zu unserem Verstand, sondern in unsere Herzen. Weil der Glaube wird mit dem Herzen genommen und angenommen. Amen. Amen. Gott spricht in unsere Herzen hinein. Und was er tun möchte, er möchte nicht nur Informationen dort hineinbringen, sondern auch darüber hinaus Inspiration, sodass du eine neue Idee hast für dein Leben. Aber er möchte noch viel mehr tun. Er möchte Transformation bringen. Und ich bin sicher, Gott möchte heute etwas in unseren Herzen transformieren. Ich weiß nicht, ob du gekommen bist heute Morgen in den Gottesdienst, gedacht hast, oh, heute wird mich Gott transformieren. Oder ob du gedacht hast, oh, ich habe bestimmt eine gute Zeit und treffe gute Leute, höre was Neues. Nein, nein, Gott möchte heute etwas transformieren in unserem Leben. Amen. Und seht mal, die erste Frage, die hat mich so aufmerksam gemacht. Und da habe ich gedacht, was passiert hier? Eines Tages sagten die Apostel zum Herrn. Eines Tages. Irgendwie, es hört sich so an, so, ach, was haben wir denn heute so, ne? Aber ich denke, es ist etwas anders zu lesen. Eines Tages haben die Apostel etwas gemerkt. Eines Tages, und es heißt hier die Apostel, das heißt die Höchsten in der Church, ne? Das sind die Jesus ausgebildet hat. Das waren die 12 Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Die hat er Apostel genannt. Und sie haben dann irgendwann, eines Tages haben sie etwas gemerkt. Sie haben gesagt, stärke unseren Glauben. Warum haben sie das gesagt? Weil sie haben gemerkt, es reicht nicht. Ich weiß nicht, ob es schon mal dir so gegangen ist und du hast gemerkt, es reicht nicht. Es reicht nicht, was ich habe. Es reicht nicht, was ich weiß. Es reicht nicht, was ich glaube. Es reicht nicht, was ich fühle. Es reicht nicht, von was ich überzeugt bin. Es reicht einfach nicht. Und sie kam an diesen Punkt. Weißt du, mit Jesus unterwegs zu sein, wir stellen uns das alles so romantisch vor und denken, die sind da durch die Gegend gelaufen, hatten 3 Jahre Urlaub, waren freigestellt, so jeder Einzelne von seinem Job. Und haben irgendwie vom Staat so eine Hilfe bekommen, so Jesus-Nachhilfe. Schließlich wurden die ausgebildet, gerade zu den größten Leitern, die es jemals gab. Von dem Leiter aller Leiter, von dem Herrn aller Herren. Und wir denken so, das war bestimmt eine super coole Zeit. Und ganz ehrlich, ich denke manchmal, oh, es wäre so cool dabei gewesen zu sein. Aber ich glaube auch, dass es sie wirklich an die Grenzen gebracht hat. Weißt du, Petrus hatte tolle Tage und richtig üble Tage. Es gab Tage, an denen hat Jesus zu ihm gesagt, auf dir, Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Es gab Tage, wo er gesagt hat, Satan, tritt hinter mich. Das waren eher die etwas... Ich glaube, die Jünger waren so herausgefordert. Und dann sagt Jesus solche Sachen, das sind 5000 Männer, 5000 Frauen, 10.000 Kinder. Und das Einzige, was Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Diese Jünger hatten Stress. Wirklich Stress. Irgendwie sind sie immer durchgekommen. Und dann war ein Sturm auf dem See. Sie sind fast untergegangen. Und was tut Jesus? Er schläft. Und als sie ihn aufwachen, macht er nur Vorwürfe und sagt, was ist los mit euch? Wir denken, das war bestimmt eine super coole Zeit. Im Nachhinein sind die meisten Zeiten, die anstrengend sind, super cool, oder? Wir gehen manchmal durch Zeiten hindurch und denken so, naja, also zum Nachhinein war es schon eine richtig powervolle Zeit. Und ich bin sicher, als die Evangelien aufgeschrieben worden sind, haben sie das auch gedacht. Aber währenddessen, sie haben gemerkt, es reicht nicht. Das, was Jesus tun will, den Level, den er hat für sie, ist nicht machbar mit dem, was sie haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ob die Bibel so zu dir gesprochen hat, dass du gesagt hast, das, was die Bibel zu mir hier sagt, ist so powerful, ist so kraftvoll und passt so gar nicht mit dem zusammen, was mein Leben momentan zeigt. Und an genau dem Punkt waren die Apostel. Sie waren sich einig gewesen. Sie haben sich so gegen Jesus versammelt und gesagt, Jesus, stärke unseren Glauben. Stärke unseren Glauben. Mach mich stärker. Ich brauche mehr Kraft. Weil das, was wir hier tun, das, was du vorhast, die Vision, die du im Kopf hast, das Reich Gottes zu bringen. Come on, ihr werdet größere Werke tun, als ich sie getan habe. Ich habe keine Ahnung, wir denken immer, wuhu. Die Jünger haben vielleicht gedacht, wie, meine Güte. Und dann sind sie zu ihm gekommen und gesagt, meine Güte, wir haben eigentlich nur eine Frage, Jesus. Wir haben gemerkt, immer wenn was schief läuft, immer wenn es nicht so richtig rockt, das, was du kritisierst bei uns, ist immer unseren Glauben. Immer unseren Glauben. Ist euch schon aufgefallen? Jesus war immer unzufrieden mit dem Glauben der Jünger. Hat gesagt, meine Güte, manchmal richtig übel. Er war richtig sauer. Wie lange soll ich euch noch aushalten? Das ist ein Satz, den Jesus gesagt hat. Der große Hirte und Seelsorger. Wie lange soll ich dich noch aushalten? Wo ist euer Glaube? Und sie sind an den Punkt gekommen, hier in dieser Geschichte, und sie haben gesagt, stärke unseren Glauben. Stärke unseren Glauben. Und das Erste, was Jesus tut, Es ist eigentlich super krass, ne? Er tut zwei Dinge. Das erste, was er tut, er sagt, mach dir keinen Kopf, ist nicht viel, was du brauchst. Ist nur so viel. Der erste Satz, was er sagt, ist hier, glaube nur so, wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn. Wenn er nur so klein wäre wie ein Senfkorn, ist fast so ein bisschen Vorwurf auch drin, oder? So ein klein bisschen auch so, sie kommen und sie sagen, Herr, tu was. Und wenn er nur so klein wäre, wie? Also es ist so eine Ermutigung mit einer, so eine Doppelfunktion. Wir nehmen mal die Ermutigungsteil, ja, und sagen, okay, es muss nicht viel sein. Es ist nicht viel, was wir brauchen, aber es ist klein. Und das Zweite, was es ist, das, was Glaube ausmacht, ist immer eine Saat. Ist immer im Prinzip einer Saat. Glaube ist das Prinzip einer Saat. Das heißt, es beginnt klein und wenn wir es dann aussehen und es sein Werk tut, wird es groß. Es ist immer eine Saat. Glaube ist eine Saat, die wir sehen müssen. Und er sagt, es beginnt ganz klein. Du brauchst nicht viel, weil es hat Kraft. Der Glaube selbst in sich hat Kraft. Und dann fängt er an, ein Beispiel zu bringen und baut wieder eine Vision und sagt, guck mal, so sieht's aus. Die Jünger kommen fix und fertig und sagen, stärke uns. Und er sagt, wenn ihr Glauben hättet, so klein wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu dem Maulbär vor Augen da drüben sagen, reiße dich raus und geh darüber ins Meer. Bam! Und in einer anderen Bibelstelle heißt es, dann würdet ihr zu dem Berg sagen, bewege dich von dort nach dort. Hey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie du es siehst, aber ich finde, dass Jesus in dem Moment schon darauf eingeht, aber irgendwie auch wieder voll überzieht. Und sagt so, guck mal, das ist möglich. Das ist möglich. Das, was ihr fragt, die Kraft, nach der ihr fragt. Ihr fragt die richtige Frage, aber da ist so viel Power drin. Und es beginnt ganz klein. Und dann tut er etwas. Und deswegen ist dieser ganze Abschnitt ein Abschnitt in der Bibel. Er tut Folgendes. Manchmal, da glauben wir ja, dass wir es voll verstanden haben und dass wir voll im Thema sind, ne? Und dass wir voll am Thema so entlang fragen. Herr, wir wollen mehr Kraft, wir brauchen mehr Glauben. Und dann Jesus so antwortet, er scheint so anzufangen, ne, über Glauben zu sprechen, Senfkörner zu reden und Maulbeerfeigenbäume zu sprechen. Und dann plötzlich wechselt er das Thema. Plötzlich. Und er spricht von Vers 7. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Felde hereinkommt, sagen, komm und lege dich zugleich zu Tisch. Plötzlich fängt er, als ob ein neues Thema am Start ist. Aber wir müssen wissen, er ist mitten im Thema. Es ist so manchmal, er steht vor der Person und sagt, du guckst in die falsche Richtung. Du guckst einfach in die falsche Richtung. Du denkst, hier findest du die Kraft, hier findest du die Stärke, hier ist das Geheimnis. Und er sagt, darf ich? Er dreht den Kopf und sagt, nein, 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 das ist eine ganz andere Richtung. Guck dahin. Das ist, was Jesus tut in diesem Augenblick. Er sagt, das ist das Thema. Und er geht auf ein Thema ein und das ist ziemlich krass. Das ist Dienen oder das ist Sklaverei letztlich. Er bringt dieses Beispiel von einem Sklaven, von einem Feldsklaven, der für jemanden arbeitet. Und er sagt, hey, wenn du mehr Glauben haben willst, dann will ich dir eine Geschichte erzählen und ich will dir etwas erzählen über einen Sklaven, über einen Diener und wie er sich verhält und was seine Herzenseinstellung ist. Ist krass, oder? Hättest du gedacht, dass die Kraft des Glaubens in der Haltung eines Dieners liegt? Das ist, was Jesus hier tut. Er verknüpft, er sagt, die Haltung, die wir brauchen, damit wir verstehen, wie Gottes Kraft und Gottes Glaube und Stärke in uns wirkt, ist es, dass wir eine Haltung bekommen eines Dieners. Ja? Mach mich stärker, dann diene. Mach mich stärker, dann diene. Amen. Die Begeisterung kennt kein Ende hier in der Church. Die Leute flippen völlig aus. Sie tanzen auf den Stühlen. Ich kann verstehen, dass manche Leute so ein bisschen schockiert sind und sagen, ich habe das jetzt gar nicht gedacht, wenn wir über Glauben sprechen, dass wir dann über dieses Thema sprechen. Aber Jesus verknüpft es hier ganz, ganz krass miteinander. Und seht mal, was hier, es ist ein schockierendes Bild, ganz ehrlich, es ist ein schockierendes Bild und deswegen predigen wahrscheinlich so viele Leute nicht so gerne darüber, weil Es ist das Bild eines Sklaven, der seinem Herrn dient. Und tagsüber pflügt er und hütet er. Das heißt, er pflügt und hütet, er tut das, was ein Bauer tut. Das sind so die beiden Dinge. Er hütet Schafe und Rinder und so weiter und er pflügt das Feld. Und es scheint irgendwie so die Berufung des Sklaven zu sein, eben eines Feldsklaven zu sein, genau das zu tun. Er kümmert sich um das, was seinem Herrn gehört. Und dann geht es noch weiter, die Geschichte, und das Bild wird eigentlich immer schlimmer. Und dann abends ist es so, dass es nicht dann so ist, dass wenn der Sklave nach Hause kommt von der krassen Arbeit auf dem Feld oder vom Hüten und sich dann locker machen kann, sondern Jesus erzählt, es ist natürlich nicht so, dass er sich dann entspannt und dann Essen macht und sich dann ausruht, sondern das allererste, was der Sklave tut, ist, er macht Essen für seinen Herrn. Das ist wirklich, also das ist keine Geschichte, die man in der SPD vorlesen sollte. Wirklich nicht. Und das Schlimmste und das ist der Höhepunkt in dieser Geschichte, das muss man wirklich sagen, der Höhepunkt ist sicherlich, dass er sagt, kannst doch nicht mal Dank erwarten dafür, dass du so ein toller Sklave warst. Du hast es nicht zu erwarten, denn es ist selbstverständlich, dass du das gemacht hast. Wow! Wir lernen doch in der Kirche, hey, es ist so powerful, Danke zu sagen. Es ist so kraftvoll, Menschen zu ermutigen, oder? Und jetzt lesen wir so eine Geschichte. Mann, steht das wirklich in der Bibel drin? Wenn ihr wollt, könnt ihr nachlesen zu Hause. Ihr werdet sehen, jede Bibel hat diese Geschichte auch. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir haben so ein einseitiges Bild von unserem Christsein. Wir denken so, meine Güte, davon haben wir uns doch gerade befreit, so von dieser Theologie aus dem Mittelalter, dass irgendwie Gott so ein Tyrann ist und wir müssen diesem Tyrannen dienen, der uns versklaven will und der irgendwelche komischen Sachen von uns haben will und so weiter. Und dann kommst du mit dieser Geschichte, wir haben sie schon fast vergessen, was ist hier los und so. Das kann ja wohl nicht angehen. Und Jesus hat mich doch geliebt und hat diese Welt geliebt. Und Jesus ist doch gekommen, weil er mich geliebt hat, um mich zu befreien. Hallo, befreien. Das Gegenteil von dem kann ich angehen. Und so, und er hat doch sein Leben gegeben, er hat mit seinem Blut bezahlt, all diese Dinge. Und wir sind geschockt und sagen, wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Wie können wir das überhaupt verstehen? Und das Erste ist, was ich sagen möchte, bevor ich ein paar Punkte aufzähle, die uns wirklich, glaube ich, eine neue Dimension aufzeigen können, wenn du das möchtest. Weil es ist fast mit dem Verstand nicht zu nehmen. Schon gar nicht mit der Kultur um uns herum, mit den Stimmen um uns herum, sondern wir müssen ganz neu sagen, nein, 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 Gott, sprich du in unser Herz. Warum sprichst du diese Dinge? Warum möchtest du, dass wir dieses Bild vor Augen haben und was hat das mit mir zu tun? Und wisst ihr, ich glaube, dass, wenn wir Römer 12 lesen, Vers 1, weil du so viel Barmherzigkeit gezeigt hast, darum, nach 11 Kapiteln, kommt Paulus zu dem Schluss, ist die einzige Reaktion, angemessene Reaktion, uns als lebendiges Opfer darzubringen. Die Reaktion auf das, was Gott tut, auf seine Liebe, auf sein Opfer, auf das, wer er ist, ist, dass wir sagen, ab jetzt gehören wir dir. Ab jetzt ist unser Leben ein lebendiges Opfer. Weil das, was du getan hast, so powerful ist, ist meine Antwort, die Antwort, dass ich anfange aus Dankbarkeit, mich hinzugeben an diesen Gott. Und wisst ihr, das ist nichts Schlimmes, wir werden das gleich sehen. Es ist das Beste, was uns passieren kann, das Befreiendste, was uns passieren kann, wenn wir dem richtigen Herrn dienen. Nicht irgendeinem Herrn, sondern dem richtigen Herrn dienen. Aber wenn wir verstehen, was für ein Herz wir brauchen, um diesem Herrn zu dienen. Weil sonst ist es oft nur so eine Maskerade, so viele Christen sagen, ich bin ein Diener Jesu Christi. Bis sie behandelt werden als Diener. Ja, was? Wieso behandelst du mich so? Nee, du hast doch gesagt, du bist ein. Ja, gut, egal. Das ist Gott möchte uns zu seinen Dienern machen. Er möchte uns zu seinen Kindern, er hat uns bereits zu seinen Kindern gemacht. Aber dann möchte er darüber hinaus, dass wir eine Haltung und auch dass wir als Diener uns selbst sehen. Das ist schockierend. Aber lasst mich mal anfangen. Ich habe 5 Punkte. Seid ihr für 5 Punkte bereit? Eine 5-Punkte-Predigt ist eine gute Predigt. Sagst du deinem Nachbarn, ich bin ready für 5 Punkte. Sagst du deinem Nachbarn, du bist ready für 5 Punkte. Sag das zu deinem Nachbarn, 5 Punkte, ready? Okay, ihr seid dabei. Wisst ihr, es ist so viel einfacher, wenn wir wissen, wir sind Diener und das macht unser Leben so viel einfacher. Ich weiß gar nicht, manchmal... warum wir unser Leben so kompliziert machen, wenn wir selber Herr sein wollen. Es gibt uns Freiheit, es baut unser Leben, es baut unseren Glauben, wenn wir wissen, wer ist unser Herr. Das erste ist, Punkt 1, seid ihr bereit für Punkt 1? Ready? Kurz nur nicken, Response für Anfänger. So. Ein Diener weiß, wem er zuhören muss. Hey, heutzutage, ich habe es bereits gesagt, es gibt so viele Stimmen in unserem Leben. Meine Güte, wer alles in unser Leben hineinredet und wie viele Stimmen es im Fernsehen gibt und im Internet gibt und bei Twitter gibt und bei Instagram gibt und keine Ahnung, wo überall es, wir haben Freunde, die sagen so und die anderen sagen so, unser Arbeitgeber sagt so, unsere Frau oder unser Mann sagt so, unsere Kinder sagen dies und jenes und die Frage ist, wie viele Stimmen gibt es in unserem Leben, meine Güte, die alle in unser Leben hineinsprechen und gute Ideen haben für unser Leben, oder? Das ist unglaublich. Und es sind oft widersprüchliche Stimmen. Die einen sagen genau das Gegenteil von dem, was ich tun soll, als die anderen Stimmen. Allein schon in der Politik, das ist gar nicht zum Aushalten. Die einen sagen, das eine ist eine gute Idee und die anderen sagen, das ist eine ganz schlechte Idee. Wir sollten das ganz anders machen. Teilweise haben sie dieselben Ziele, sagen sie. Aber die einen sagen, das können wir nur so machen und die anderen sagen, das können wir nur so machen. Und es ist so gut für jemanden, der weiß, wer sein Herr ist. Denn sie müssen nur eine Stimme hören, und zwar die Stimme ihres Herrn. Weil sie wissen, das ist mein Herr. Und was er sagt, das zählt. Das zählt, weil ich gehöre zu ihm. Ich muss alle anderen Stimmen, kann ich völlig ignorieren, was auch immer du zu sagen hast. Das ist großartig. Hammer, ich feiere es total, aber ich höre die Stimme meines Herrn. Ich bin begeistert von dem, was Gott sagt. Das ist für mich maßgeblich. Alle anderen Sachen kann ich ganz entspannt aussitzen und ganz entspannt wegblenden und kann sagen, aber das, was Jesus sagt über mein Leben, das, was Jesus sagt über meine Zukunft, das, was Jesus sagt, es gibt so viele Stimmen, die sagen, die Welt wird untergehen und zwar sprichwörtlich, ne? Ihr wisst all die Stimmen, die sagen, wir werden alle verpestet vom Diesel und all diese Probleme, die wir haben und so weiter. Wir denken, meine Güte, was für eine Katastrophenwelt leben wir eigentlich? Das sind alles Stimmen und das sind vielleicht auch interessante Stimmen, aber weißt du, was du hören darfst? Zuallererst ist die Stimme deines Herrn. Der sagt, ich habe eine Zukunft für dich. Du musst dir keine Sorgen machen. Nach dem Tod, da ist mehr. Das endet nicht mit einem Punkt. Ich fand das so großartig, was du gesagt hast. Du hast gesagt, da ist ein Komma, da ist kein Punkt. Das Leben geht weiter. Nach dem Tod. Und es ist derselbe Herr, der den Tod überwunden hat. Ich diene keinem Herrn, der auf dieser Welt nur was zu sagen hat. Der selber irgendwann stirbt. Sondern mein Herr hat den Tod überwunden. Er lebt und deswegen weiß ich, auch ich werde leben. Und darum ist seine Stimme für mich die wichtigste Stimme. Und ich weiß, ich muss nur dieser Stimme gehorchen. Das macht mich frei. Oder? Frei auch von dem, dass ich irgendwas sein muss, dass ich eine Position haben muss. Guck mal, ich bin der und der und mein Titel ist... Wie sehr lieben wir deutschen Titel? Was ist eigentlich dein Titel? Was ist deine Position? Du bist hier der Gottesdienstleiter, du bist eine wichtige Person. Wäre gut, wenn wir einen Titel ihm geben. Wie wäre es, wenn wir ab heute zu dir... Nein, weißt du, so schnell machen wir Titel. Es ist so unwichtig, wenn wir wissen, er ist mein Herr. I don't care, er ist mein Herr. Ich folge der Stimme meines Herrn. Habt ihr das? Ist eigentlich gut, oder? Viel besser als gedacht. Und es macht mich auch vollkommen frei vom Urteil anderer. Wie oft rennen wir dem Urteil anderer hinterher, ganz ehrlich? Und denken uns, was denken andere über uns? Wenn wir wissen, wer unser Herr ist, interessieren wir uns nur für ein einziges Urteil. Und das ist seins. Was wird er sagen? Was ist sein Urteil? Was ist sein Herz über das, was ich tue? Und das bedeutet Glauben. Es heißt nur, dieser einen Stimme Raum zu geben. Und der anderen Stimme. Und es gibt oft mehrere Stimmen in unserem Leben, die sind da. Und Glauben bedeutet, dass ich diese eine Stimme meines Herrn nehme und nur noch ihr zuhöre. Denn seht mal, jede andere Stimme, die dazukommt, wisst ihr, wie sich das nennt? Zweifel. Das Wort Zweifel kommt von zwei, weil da sind mindestens zwei Stimmen. Und plötzlich, nee, da kommt kein Glauben. Glauben kommt, wenn ich die Stimme höre meines Herrn und sage, das ist, was Gott sagt. Sein Wort hat Kraft. Amen? Seid ihr noch da? Come on! Paul hat mir erzählt, ihr seid eine mega responsive Gemeinde. Vielleicht funktioniert es nur bei ihm, keine Ahnung. Ich nehme es nicht persönlich. Zweitens, ein Diener weiß, was er zu tun hat. Ein Diener weiß, was er zu tun hat. Ja, so viele Leute sagen so, hey, ich weiß noch gar nicht, was meine Berufung ist. Ja, ich brauche meine Berufung. Erst wenn ich weiß, was meine Berufung ist, kann ich anfangen, etwas zu tun. Aber hey, ist es nicht so viel einfacher, erstmal zu wissen, was mein Herr ist? Und dann ist es ganz einfach. Weil ich tue einfach das, was mein Herr sagt. Und damit liege ich immer goldrichtig. Weil wenn ich das tue, was mein Herr sagt, dann kann ich nicht daneben liegen. Wieso, Berufung ist eine tolle Sache und die Bibel ist voll von diesem Thema. Und sie liebt es, uns eine Berufung zuzusprechen. Aber manchmal übertreiben wir es. Ich glaube, Berufung ist manchmal so ein bisschen so ein Buzzword für Erfüllung und Glück und Anerkennung und Wertzusprache. Weißt du, wenn du jemandem sagst, deine ganze Berufung findest du in der Bibel, dann sagen manche Leute, ja, das ist ja voll super, aber die Bibel können auch andere Leute lesen. Ich würde gerne was Besonderes haben. Ich würde gerne, dass das Wort des Herrn auf mich kommt von einem Prophet und er zittert und sagt, du bist berufen für keine Ahnung, alle anderen hören das. Und wenn das in deinem Herzen ist, ich sage dir ganz ehrlich, weißt du, worum es dir eigentlich geht? Es geht dir um Anerkennung, es geht dir um Wertschätzung, es geht dir um Dinge, die alle dein Herr sowieso für dich hat. Du brauchst dafür keine Berufung. Die Berufung, die er für dich hat, ist zu sagen, hey, folge mir nach. Die Berufung, die er für dich hat, ist, dass er eine Herrlichkeit hat für dich. Die Berufung, die er für dich hat, das ist ein Erbe für dich. Die Berufung, die Bibel ist voll davon, dass du Teil bist der Church, von dieser Kirche vielleicht, von einer anderen Kirche. Teil davon bist, deinen Platz einnimmst. Das ist so powerful. Ein Diener weiß, was er zu tun hat. Wenn ich verstehe, ich bin ein Diener, und dann werde ich immer, immer meiner Bestimmung folgen. Wenn ich das kapiert habe, ist es so viele Leute, die kommen in die Kirche und sagen, hier mache ich mit. Und dann kriegen sie einen Putzlappen in die Hand gedrückt und sie sagen, aber so habe ich das nicht gemeint. Jawohl. Aber das ist so schwierig, weißt du, wenn hey, wir wollen zusammen das Haus Gottes bauen und die nächste Reaktion ist, ich bin ein bisschen picky. Ich suche mir aus, was das Richtige ist für mich. Ja, so. Das ist so ein bisschen so die Idee, wir machen ja Gabentests, weil Gott hat Gaben uns gegeben und wir sagen, naja, solange wir nicht wissen, was für Gaben wir haben, dann können wir, meine Gabe ist nicht putzen. Ehrlich gesagt, ich habe auch noch niemanden getroffen, der diese Gabe hat. Aber weißt du, das ist eine Haltung, mit der wir kommen und sagen, aber ich weiß, es ist mein Herr und er ist der Herr dieses Hauses und er hat eine Mission für dieses Haus und was immer es kostet, ich bin am Start, weil das ist mein Herr. Und was immer getan werden muss, das will ich tun, damit getan wird, was getan werden muss, um das Ziel zu erreichen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Amen. Seid ihr noch da? Ist gut zu wissen, ihr Lieben, gut zu wissen. Es macht uns auch so stressfrei vom Vergleichen, oder? Wenn ich weiß, was ich zu tun habe, muss ich mich nicht vergleichen und sagen, ja, aber wir gucken so schnell auf andere Leute und sagen, oh, was macht der? Oh, das ist ja so großartig, der darf hier moderieren, sagt so coole Sachen, so witzig auch. ich wäre so gerne wie er. Ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, für 1,5 Sekunden. Dann habe ich mich erinnert, dass ich bin und dass es schon einen gibt, der so ist wie du. Und das reicht bestimmt auch. Und so schnell machen wir uns Stress und wollen sein wie andere. Dabei hat Gott uns gemacht, wie wir sind. Und wenn wir wissen, er ist unser Diener, dann wissen wir auch, dass das, wer ich bin, dass die Art und Weise, wie er mich gemacht hat, genau das ist, was er sucht. Genau das. Und ich muss nicht jemand anderes werden, um meinem Herrn zu dienen. Amen? Amen. Wir kommen schon zu Punkt 3. Gibt es irgendwo einen Timer eigentlich? Oder ist das, wo? Ah, hier, okay. Gut, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Ich muss kurz mal nachrechnen. Okay. Drittens, ein Diener braucht keinen Dank und keine Anerkennung. Das ist ein ziemlich krasser Punkt, oder? Der strapaziert unsere Geduld enorm, dieser Punkt. Aber steht hier so drin. Und ich möchte Folgendes sagen, ich liebe Ermutigung. Ich liebe es, wenn Leute dankbar sind. Das ist überhaupt keine Sache, dass ich das jetzt notwendigerweise brauche. Aber ganz ehrlich, es ist schon ziemlich cool, wenn Leute mich loben und anerkennen. Oder? Das ist schon nicht schlecht. Kann man schon nicht anders sagen. Aber wisst ihr, das Problem ist mit dieser Lob und mit dieser Anerkennung, wenn wir die brauchen, machen wir uns abhängig vom Lob und Anerkennung von anderen Menschen. Dann eröffnen wir in uns und ernähren ein Loch in uns. Und die Bibel sagt dazu, es ist die Ruhmsucht. Ruhmsucht, die das Problem ist in unserem Leben. Und von den meisten Menschen, da ist ein Loch in uns und es sucht nach Herrlichkeit. Warum? Weil die Bibel sagt, wir haben die Herrlichkeit verloren, die Gott für uns hatte. Und jetzt ist da ein Riesenloch und wir suchen nach dieser Herrlichkeit und diese Herrlichkeit irgendwie an den Start zu bringen. Also so viel Anerkennung zu bekommen, so viel Zustimmung, wie nur irgendwie möglich ist, damit unsere Ruhmsucht gestillt wird. Ich habe den Bibelvers vorbereitet, damit ihr wisst, dass es auch in der Bibel drin steht. Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht. Ruhmsucht, warum ist etwas in uns? Weil wir alle das so sehr brauchen und das sollen wir eben nicht tun. Es macht uns zu Marionetten von dieser Sucht, von dieser Anerkennung, von den anderen, die uns das geben. Aber wenn wir wissen, wer unser Herr ist, wer unser Gott ist, wenn wir ihm dienen, dann brauchen wir das nicht. Ist das nicht eine gute Botschaft? Eine befreiende Botschaft? Ich würde sagen, ja. Wisst ihr, wir lieben es so sehr, gesehen zu werden, oder? Wir sind geschaffen, um gesehen zu werden. Und jetzt sagst du vielleicht, na, ich bin eher so zurückhaltende Person. Aber weil du liebst es, genannt zu werden, dass jemand sagt, du bist eine zurückhaltende Person, die im Hintergrund arbeitet. Und manche gucken mich jetzt an, oh shit, der hat mich geschaut. Wir lieben es. Das ist in unserem Leben drin, Bühnen. Es ist so witzig, wenn du mal so bei DSDS oder was auch immer mal reinschaust oder wenn die Leute so interviewt werden und sie dann sagen, nachdem sie dann auf der Bühne gestanden haben, ich bin geboren, um das zu tun. Ich bin geboren, um das zu tun. Und sie drücken so die epische, ah, das ist meine Berufung und Bestimmung, auf der Bühne zu stehen und angebetet zu werden. Denn genau das ist es. Das ist genau das, was unser Herz will und verzweifelt sucht. Aber es ist nicht gesund für unser Herz, von anderen angebetet zu werden. Wir müssen wissen, jeder stirbt. Vor einem Jahr oder so, glaube ich, ist Helmut Kohl gestorben. Und er ist ein bedeutender Kanzler gewesen, ohne Frage. Er war einer der bedeutendsten Männer der Nachkriegsgeschichte, mit Sicherheit. Aber habt ihr gesehen, was da passiert ist mit der Familie und den Streit und das ganze Erbe und all das? Ist als ob nichts von all dem, was er wirklich großartig getan hat, ist nichts geblieben. Es ist wie Sand in den Händen zerronnen. Leiterschaft bedeutet nicht, ich muss beachtet werden. Leiterschaft bedeutet, und das ist, was hier steht, ich werde nicht beachtet, ich werde nicht geehrt, ich bin nicht wichtig, ich hebe andere Menschen hoch. Das ist der Job von Leiterschaft. Das ist ein bisschen widersprüchlich, weil Leiterschaft bedeutet, Einfluss zu haben. Das heißt, Menschen sehen dich. Deswegen auch dienende Leiterschaft. Menschen sehen dich. Nur so hast du Einfluss. Anders hast du keinen Einfluss. Macht keinen Sinn. Du bist kein Leiter, wenn dich niemand sieht. Aber die Spannung liegt darin, dann zu sagen, nein, nein, nein. Mein Job ist es nicht, gesehen zu werden, sondern aus diesem gesehen werden, andere Menschen hochzuheben. Damit sie dahin kommen, wo Gott sie gerne haben will. Gesundheit. Seid ihr bereit noch für einen Punkt? Geht es noch? Bist auch bereit? Danke, Schwester. Ist gut. Drei Punkte. Come on. Kannst du nach vorne? Julius, kommst du nach vorne? Egal. Komm nach vorne. Setz dich ans Klavier. Los geht's. Fünfter Punkt, den ich jetzt predige. Ein Diener kennt seinen Platz und hat keine Identitätskrise, sondern Kraft. Ein Diener kennt seinen Platz und hat keine Identitätskrise, sondern Kraft. Hier die gute Botschaft. Ich hoffe, schnall dich an. Das ist wirklich Raketenwissenschaft. Okay? Das ist etwas, was du nicht überall hörst. Das ist, wofür du viel Geld normalerweise bezahlst, um so ein Knowledge zu hören. Und zwar, pass auf, dienen kann jeder. Ist bei euch angekommen. Dienen kann jeder. Hey, du kannst für Dienen nicht zu alt sein, nicht zu jung sein, nicht zu groß sein, nicht zu klein sein, nicht zu dick sein, nicht zu dünn sein, nicht zu arm sein, nicht zu reich sein. Dienen kann jeder. Ist das nicht powerful? Das heißt, ich spreche heute Morgen zu absolut jedem hier in dem Raum. Niemand kann sagen, diese Botschaft, meine Güte, wenn das der und der hören würde, was eine gute Idee. Sag mal deinem Nachbarn, diese Botschaft ist nicht für dich, sie ist für mich. Sag's ihm. Diese Botschaft ist nicht für dich, sie ist für mich. Sie ist für mich. Weil dienen kann jeder. Jeder kann dienen. Das ist das Gute. Wisst ihr? Was passiert? Ah, Baby hat geschrien. Die kann. Ja. In der Bibel steht, dass selbst die kleinsten Säuglinge Gott preisen können. Ist auch kein Problem. Und wisst ihr, manche Leute denken auch, dass mit dem Dienen, das kommt irgendwann mal so, das ist so eine Phase im Leben, wenn man am Anfang steht, vielleicht so als Lehrling kommt man in den Betrieb, dann muss man so irgendwie alle schlechte Arbeit machen, die Sachen holen, den Dreck wegmachen. Und wenn man am Anfang steht in der Kirche, dann bekommt man den blöden Job irgendwie, den keiner haben will und irgendwann steigt man dann auf und dann darf man andere coole Sachen machen oder so. Wir denken alle irgendwie, dienen ist so eine Phase im Leben, ne? Aber ich will euch etwas sagen, dienen ist älter, als das Universum alt ist. Dienen ist etwas, was nie aus Mode kommt. Dienen ist nie etwas, was in unserem Leben aus der Phase kommt. Du kannst nie sagen, ich bin jetzt so groß, ich bin jetzt so reif, ich bin jetzt so genial, ich bin jetzt so krass in meiner Berufung, ich brauche nicht mehr zu dienen. Dienen ist älter als das Universum. Seht mal, ihr Lieben, wir haben einen Gott, einen Gott, im Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und die Offenbarung, die wir bekommen durch Jesus Christus, ist folgende, dass er sich unterordnet unter den Vater. Und der Vater sendet den Geist. Und Jesus und der Vater, sie senden den Geist zu uns. Und sie, was sie tun, ständig, sie lieben einander, aber nicht nur das, sondern sie dienen einander. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei einig von Ewigkeit her. Das ist ein Gott, der von Ewigkeit lebt. Und das ist die schlimmste Kombination für uns Menschen, die es gibt. Drei Leute, ja, im Raum. Und die sind schon immer so am Start. Und was sie tun, ist, sie ordnen sich einander unter und dienen einander. Ist es nicht wundervoll, das zu sehen? Das bedeutet Folgendes für uns: Wenn der Gott des Universums aus Ewigkeit dient, wie viel mehr sind wir berufen zu dienen? Weil es das Göttlichste ist, was wir tun können, einander zu dienen. Es ist keine Phase. Es ist nicht, was etwas irgendwann vorbeigeht. Es ist, was wir sind. Wozu wir berufen sind, wer wir sind. Es ist eine Kerneigenschaft Gottes. Es ist der Charakter Gottes. Genauso wie es Liebe ist. Du dachtest vielleicht, im Himmel hört's auf. Ich glaube nicht. Auch dort wird es weiterhin unser Herz an unsere Berufung sein, Diener zu sein. Irgendwie ist es doch beruhigend, das zu hören, oder? Wenn wir jetzt die ganze Zeit dachten, wann ist es endlich vorbei? Dann konnten wir uns auch nie so richtig reinknien, oder? Und sagen, come on, lass mich ein richtig guter Diener sein. Manche Leute sind so ein bisschen so Part-Time-Diener. Sie sagen so, ah, wenn es vorbei ist, ne, dann haben wir es ein Glück, preis dem Herrn. Dann geht's endlich los. Aber hier ist der Punkt, es hört nie auf. Wir sind berufen, immer Diener zu sein. Immer, 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 immer. Wenn es Gott ist und wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild, dann ist es auch unser Ding, für immer Diener zu sein. Für immer. Wisst ihr, manchmal kommen Leute und die sagen, ah, Pastor, ich würde so gerne mal so eine Pause machen vom Dienen. Es ist gerade so stressig in meinem Leben. Es ist gerade so viel los. Dinge passieren. Und manchmal passieren krasse Dinge in unserem Leben. Unser Leben ist nicht einfach. Und jede Phase hat riesen Herausforderungen. Ob du jung bist und viel lernen musst und Stress auf der Schule hast oder du verliebt bist, ist ja auch Stress. Nimmst es vielleicht nicht ganz so wahr, aber es kostet auch einen Haufen Zeit. Oder ob du, was auch immer du machst, ob du eine junge Familie hast oder ob du gerade dich um deine Karriere kümmerst oder ob du, dann kommen auch diese Dinge dazu, dass deine Familie und all diese Sachen und dann kommt es doch schon mal vor, dass man denkt, hey, ich mach mal eine Pause vom Dienen. Das ist nicht deine Berufung. Das ist nicht meine Berufung. Erst vor kurzem kam ein Ehepaar und hat gesagt, oh, Pastor, ist der Hammer hier und so, aber wir würden gerne Pause machen, um uns selbst zu finden, was auch immer das bedeutet und warum auch immer das so viel Zeit kostet. Aber meine Erfahrung ist, wenn wir anfangen, Pause vom Dienen zu machen, ist es der Anfang vom Abschied. Aus dem heraus, was Gott für dich hat. Ich habe es nie anders gesehen, nie anders erlebt. Vielleicht bist du in so einer Phase, Beobachtungsphase, und du fragst dich, wo ist Kraft? Wo ist Kraft? Wo ist dieser Glaube, der Maulbeerbäume versetzt? Wo ist dieser Glaube, der Kraft hat, einen Baum an den Start zu bringen, wo Vögel und Tiere ihr Zuhause finden? Wo ist die Frucht in meinem Leben? Könnte es sein, dass du vergessen hast, den Samen zu sehen? Könntest du übersehen haben, dass es mit Dienen zu tun hat? Dass es das ist, was dich in der Beobachtungshaltung sein und bleiben lässt, dich gefangen hält, dich wie ein Hase, der auf eine Karotte starrt, nichts tut. Gott hat dich berufen, einen Unterschied zu machen. Gott hat dich berufen zur Stärke. Gott hat dich berufen, die Welt zu verändern. Aber wie er es tun will mit dir ist, dass er möchte, dass wir alle, du und ich, dass wir Diener sind, seine Diener. Diener im Haus Gottes. Diener für unsere Vorgesetzten. Diener für unsere Leiter. Das Krasse ist, wir können es freiwillig tun. Wir müssen es nicht tun. Ich kann mich auch weiter hinsetzen und sagen, ach, geht mir, ich weiß es besser. Kannst du machen, ist kein Problem. Just do it. Oder du hast heute empfangen mit deinem Herzen und weißt, das, was ich sage, stimmt. Du sagst, Mist, es stimmt. Du sagst vielleicht sogar das SCH-Wort und sagst, stimmt. Vielleicht bist du krass drauf und sagst sogar das F-Wort. Aber es stimmt. Ich will dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, es ist nicht zu spät, herauszutreten aus deiner Isolation, herauszutreten aus deiner Passivität und zu sagen, nein, 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 ich nehme meine Berufung an. Ich will sein, das, was Jesus will, was ich bin. Ein Diener, ein Diener, ein Diener. Ein Diener ist nicht nur dann ein Diener, wenn es ihm passt. Also jetzt passt gerade, ist eine gute Zeitphase in meinem Leben. sonntags morgens von 10 bis 10.30 Uhr oder ist auch eine gute Phase zum Dienen. Ein Diener ist ein Diener immer. Das ist, was wir hier lesen. Ein Diener ist immer ein Diener. Macht nie Pause von dem Dienen. Sondern ist immer ein Diener. Vielleicht bist du so ein Holiday-Diener. So ein Saisonarbeiter oder so. Sagen Sie, jetzt ist Zeit so, ne? Zu dienen und jetzt ist Zeit, sich locker zu machen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Zur Zeit und zur Unzeit ist unsere Berufung, Diener zu sein und zu tun, was unser Herr von uns möchte. Ich würde so gerne für dich beten, wenn du hier bist heute und sagst, das ist, was ich will. Ich will ein Diener sein, zur Zeit und zur Unzeit. Ich will hören, was Gott zu mir sagt. Ich will bereit sein und aufhören, aus dem Pausenmodus zu gehen und wieder eintreten, damit Gott mich stark machen kann und mir Glauben schenken kann. Ich bin ein Diener des allerhöchsten Gottes. Und das sage ich, indem ich aufstehe. Wenn du sagst, das ist jetzt nicht dein Ding, kein Problem, kannst sitzen bleiben, fühl dich komplett frei. Aber wenn du sagst, das ist jetzt meine Entscheidung zu sagen, ich bin ein Diener zuallererst von meinem Herrn. Ich weiß, wer mein Herr ist. Er heißt Jesus Christus. Und ich diene ihm mit meinem ganzen Leben. Dann würde ich dich bitten, dass du jetzt aufstehst. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast heute durch dein Wort. Und dass dein Wort unser Herz verändert und transformiert, uns nicht nur informiert, sondern transformiert, dass eine Wendung in unserem Herzen geschieht. Herr, dass eine Wendung geschieht darüber, wer wir sind und was wir glauben, wer wir sind, weil es dein Wort über uns sagt. Danke, dass wir wissen dürfen, wer du bist und dass wir wissen dürfen, dass du komplett gut bist und es gut mit uns meinst und keine schlechten Gedanken über uns hast, keine bösen Ziele, sondern dass du die Ewigkeit für uns hast. Wir danken dir, dass du für uns Werke vorbereitet hast, in denen wir gehen dürfen. Kleine und große, starke und schwache, bedeutende in der Welt und unbedeutende in dieser Welt, aber alle sind bedeutend für dich. Und Herr, heute sagen wir wollen dir dienen, was auch immer es kostet. Wir wollen es nicht nur sein zur Zeit, wo es uns gut geht und uns gut passt, sondern wir wollen es sein, wann immer du sagst, dass es dran ist. Und darüber hinaus, Herr, ist es dein Haus, zu dem du uns berufen hast. Und wir dienen in deinem Haus und tun die Dinge, die getan werden müssen. Wir danken dir, dass du siehst, wer wir sind und dass du uns beförderst zu seiner Zeit. Aber zuallererst in unserem Herzen sind und bleiben wir Diener. Dafür ehren wir dich und preisen dich. Jesus, danke, dass du uns frei machst, dass wir nicht mehr darauf schauen müssen, was andere tun, dass wir unsere Anerkennung nicht daraus ziehen müssen, wie genial wir sind und was wir tun und wie wir es tun, sondern Herr, dass wir einfach nur dir gefallen müssen und deine Stimme hören müssen. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Bitte nimm noch mal Platz für einen Augenblick. Ich würde sehr gerne noch eine Frage stellen. Ich würde gerne beten für Menschen im Anschluss, die eine persönliche Beziehung wollen mit Jesus Christus. Ich würde gerne für Menschen beten, die eine persönliche Beziehung wollen zu Jesus Christus. Und vielleicht hat Gott zu dir gesprochen in diesem Gottesdienst. Vielleicht hast du zum ersten Mal seine Stimme gehört. Du hast erkannt, was Jesus für dich getan hat. Da war ein Satz und dieser eine Satz, der hat dein Herz so sehr bewegt. Das ist kein normales Meeting, ich muss das kurz erklären. Das ist das Treffen von dem Volk Gottes und du bist hier mitten um das Volk Gottes geraten. Und wenn das Volk Gottes sich trifft, dann kommt Gott selbst, unsichtbar, aber mit Kraft und fängt an zu reden. Deswegen hast du vielleicht seine Stimme gehört, gerade eben in dieser Predigt. Und du hast erkannt zum ersten Mal, das hat Jesus für mich getan. Für mich. Und meine Frage ist, willst du dich ihm anvertrauen? Willst du sagen, weil Jesus zu mir spricht. Und weil er das getan hat für mich, weil er gestorben ist am Kreuz von Golgatha für mich, weil er mit seinem Blut bezahlt hat für mich, deswegen würde ich mich gerne anvertrauen. Ich würde ihn gerne bitten, in mein Leben zu kommen und meine Zukunft zu bestimmen. Ich würde ihn gerne bitten, dass er kommt und sich auf den Thron meines Lebens setzt. Das bedeutet, dass er jetzt was zu sagen hat, dass er mein Herr wird, dass er mein Retter wird. Ich weiß nicht, wer hier ist und Jesus kennt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß eines, dass seitdem ich Jesus kenne, mein Leben verändert worden ist. Nicht, weil ich irgendwie gut bin in irgendeiner Art und Weise, sondern weil Gott gut ist und er mein Leben transformiert und immer wieder berührt durch seine Gnade. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich Jesus mein Leben gegeben und Gott hat alles in meinem Leben verändert seit diesem Tag. Und ich weiß, es ist das, was wir brauchen, es ist das, was du brauchst. Und wenn du sagst, ja, genau, das will ich haben, bitte, Pastor, bete für mich. Ich würde so gerne für dich beten. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich hatte das in meinem Leben, ich habe das. Aber irgendwie ist es kalt geworden, unpersönlich. Ich habe gemacht, was ich will. Ich habe mein eigenes Ding durchgezogen. Ich war nur noch Beobachter statt mittendrin. Dann würde ich auch gerne für dich beten. Aber du sagst, ich komme heute zurück, ich komme zu Jesus. Ich will mich neu nach ihm ausrichten. Ich will ihn neu bitten, dass er der Herr und der Retter meines Lebens wird. Dann würde ich so gerne für dich beten. Diese beiden Gruppen, ob du sagst, ich komme zum ersten Mal zu Gott und gebe ihm mein Leben, oder ob du sagst, ich komme zu ihm wieder, weil ich bin weggelaufen, aber heute komme ich zurück, weil heute war das Wort Gottes so stark und es hat mich erreicht und ich weiß, es geht um mich. Ich würde gerne für dich beten. Mach mal die Äuglein zu, überall im Raum, alle Augen zu, um Privatsphäre zu geben. Es ist ein Augenblick zwischen dir und Gott und ich will dich fragen, ich zähle bis drei und ich will fragen, wer hier ist und sagt, das bin ich. Eins, Jesus Christus liebt dich. Zwei, er ist jetzt hier. Und drei, wenn du das bist und sagst, das bin ich, Tore, bitte bete für mich, dann heb jetzt deinen Arm weit nach oben und sag, jawohl, da ist eine Person, da ist noch eine Person, noch eine Person, wunderschön, noch eine Person, noch eine, sechs, sieben, acht. Ganz viele Menschen hier im Raum, die sagen, das bin ich. Powerful. Jesus Christus, ich danke dir für diese wunderbaren Menschen hier im Raum. Ich danke, dass du sie liebst und dass du sie kennst, dass du dein Leben gegeben hast, dein Blut geopfert hast, um neues Leben zu schenken. Danke, Herr, dass du es nicht leicht nimmst, sondern dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist kommst und ein Siegel gibst, zurückgibst, eine Klarheit, dass du Ja sagst. Komm, lass uns nochmal gemeinsam beten, alle aufstehen. Ich bete vor. Und wir alle helfen denen acht Leuten, die gerade Ja gesagt haben, okay? Ich bete laut und ihr betet laut nach. Laut bedeutet laut, okay? Laut. Ist ganz einfach. Und dann helfen wir den acht Leuten dann, diese Entscheidung zu treffen und zu Gott zu kommen, okay? Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Und mir vergeben hast. Danke, dass du mir neues Leben schenkst. Ab heute will ich dir folgen. Ab heute will ich dir, gehöre ich zu dir. Danke, Jesus. Ab heute bist du mein Gott, mein Herr und mein Freund. Amen. Amen, ihr Lieben. Amen.